Aber ich dachte bei diesem etwas untersetzteren Herrn, der spiegelt so ein bisschen unseren Zeitgeist wieder, ne? So das, was viele junge Leute so von sich geben, ist mir egal. Ja, so was mir so begegnet, das geht mir irgendwo da hinten am Hinterteil vorbei. Ist das, was ich so oft erlebe bei unseren jungen Leuten, ja. Oh, ich bin halt nicht mehr bei Facebook, weil die haben mich da alle gemobbt, aber ist mir egal. Und so geht es mit ganz vielen Dingen, es ist mir egal. Und irgendwie ist das so ein Zeichen, keiner interessiert sich mehr so richtig für den anderen, was der andere macht. Und das war diesem etwas untersetzterem Herrn auch egal, was er da gemacht hatte, was er bei dem anderen ausgelöst hatte. Ich kenne jemand, habe ich zumindest kennengelernt, dem war nicht egal, was die anderen gesagt und gemacht haben. Der war nämlich so immer mittendrin. Und auch wenn seine Freunde so zu ihm gesagt haben, nee, lass mal stecken, mach mal nicht, dann hat er immer ganz das Gegenteil gemacht. Vielleicht kennt der ein oder andere den, der Mann heißt Jesus, und der war so der Typ, der überhaupt in kein Schema gepasst hat. Die Leute haben sich immer vorgestellt, oh, der Retter macht jetzt alles gut, und dann war er irgendwie doch so anders. Da gab es denn diese Leute, die so mit den Glocken durch die Straßen gelaufen sind, damit alle auf die andere Straßenseite gehen, weil die hatten so eine ansteckende Krankheit, Lepra, und keiner wollte was mit denen zu tun haben, weil die hatten alle Angst, angesteckt zu werden. Aber dieser Mann, der in kein Schema passt, der ist einfach auf die andere Straßenseite gegangen und hat sich mit denen unterhalten. Und hat dann auch den einen oder anderen gefragt, hast du irgendeinen besonderen Wunsch? Na klar, ich möchte, dass ich meinen linken Finger noch behalte. Ich möchte von meiner Krankheit loskommen. Und alle haben geguckt und gesagt, was macht der denn da drüben? Der steckt sich doch an, ist der nicht ganz sauber? Und wisst ihr, bei Jesus war das so anders. Der ist gar nicht auf die Idee gekommen, sich anstecken zu lassen. Der hat den anderen angesteckt. Der hat ihn angesteckt mit der Liebe Gottes. Und da ist er nicht nur gesund geworden, sondern ist auch noch sein Herz anders geworden. Und das, was Jesus gemacht hat, war so das ganz praktische, die ganz praktische Liebe Gottes hier auf der Erde seinen Mitmenschen zu vermitteln. Wenn man so sich über Jesus Gedanken macht und man ist Christ, und ja, einige von euch sind ja Christ, dann denkt man, oh, wenn Jesus heute wiederkommt, dann wäre der cool, wenn er bei uns am Sonntag im Gottesdienst sprechen würde. Zwei Dinge möchte ich euch mal dazu sagen. Erstens, wenn Jesus zu uns sprechen würde, würde uns das gar nicht so recht sein. Weil wenn er etwas sagt, dann erwartet er sozusagen auch ein bisschen Konsequenzen. Also da gibt es so viele Sachen, die Jesus gesagt hat, wer seine Hand an den Flug legt und schaut zurück, der taucht nicht für das Reich Gottes. Oder so nach dem Motto, ganz oder gar nicht. Aber noch viel schlimmer, ich glaube, dass Jesus nicht mehr in den Gottesdienst kommen würde. Der hätte ja gar keine Zeit für. Der würde nämlich zu den Leuten gehen, die ohne ihn irgendwie hoffnungslos verloren gehen. Er würde so zu den Menschen gehen, die Liebe brauchen, zu den Menschen, die einsam sind. Er würde zu den Pennern gehen, er würde zu den Straßenkindern gehen. Er würde zu den Leuten gehen, die er sozusagen als die Menschen ansieht, um die es eigentlich geht. Ich habe gestern ein sehr langes Interview geben dürfen. Ich wollte gerade sagen müssen, der Zeitschrift Dran, kennt ihr bestimmt. Und da wurde ich so gefragt über das christliche Verständnis über Randgruppen, ob die Gemeinden aktiv sind, sich um Randgruppen zu kümmern und wo so sind so die Hindernisse bei Christen und was ist im christlichen Alltag vielleicht ein bisschen schwierig, sich genau um diese Menschen zu kümmern. Und ich denke, der Artikel wird irgendwann mal erscheinen und er wird bestimmt mir nicht so viele Freunde bringen, weil ich gesagt habe, dass die meisten Christen sich sehr wohl in ihrer Gemeinde fühlen, sonntags in den Gottesdienst, dann in die Bibelstunde vielleicht noch ein bisschen Lobpreis und dann ist die Woche gelaufen und alles ist gut. Und die Hauptpriorität ist letztendlich, mir geht es gut und mir muss es gut gehen. Und eigentlich ist das richtig, weil das ist ja die Grundvoraussetzung, dass ich auch einem anderen begegnen kann und einem anderen zeigen kann, dass das, was ich mit Gott erlebt habe, gut ist. Aber so weit kommt es in vielen Bereichen gar nicht. Es kommt gar nicht so weit, dass Christen den Menschen da draußen so begegnen, dass die anderen uns verstehen. Da gab es mal so in den 80er Jahren eine tolle Karikatur. Da klopft der Nachbar bei seinem Nachbarn und der Nachbar macht die Tür auf und guckt den Nachbarn an, der geklopft hat und sagt, ach, haben Sie wieder eine Evangelisation, dass Sie mit mir sprechen? Also augenscheinlich sah das so aus, als wenn der Christ nur Interesse an seinem Nachbarn hätte, wenn er irgendeine christliche Veranstaltung hat und da würde er ihn mitschleppen. Aber er hatte weder Interesse an seinem Leben noch an dem, was so abgeht. Und ich erlebe ganz oft Menschen, die überhaupt nicht wissen, was passiert? Wo sitzt du gerade? Du hast gerade gesagt, dass jedes achte Kind in Deutschland dahin tendieren könnte, dass arm werden könnte. Leider ist diese Zahl total überholt. In Deutschland ist jedes siebte Kind von Armut betroffen. In Berlin ist es jedes dritte Kind, in Brandenburg ist es auch jedes dritte bis vierte Kind. Aber was sagt das denn aus? Eigentlich sagt das gar nichts aus. Wurde mal einer unserer Jungs in der Arche gefragt, ihr seid doch arm. Und da steht er vor dem Reporter und sagt, nö, wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld. Und der Reporter hat das eigentlich gar nicht verstanden. Aber was der Junge sagen wollte, bei mir zu Hause ist alles in Ordnung. Es fehlt uns nur für manche Dinge Geld. Das viel Schlimmere in unserer Gesellschaft ist, dass viel mehr als diese Zahl Kinder und Jugendliche an emotionaler Verarmung leiden oder auch an Wohlstandsverwahrlosung. Da gibt es Kinder, die laufen oder Jugendliche, die werden vom Tennisclub zum Musikunterricht gefahren, einem Nanny gibt es zu Hause, die Infrastruktur scheint zu funktionieren und da ist das beste Beispiel auch unsere Verteidigungsministerin. Wird immer so gelobt, Politikerin mit sieben Kindern, toll, ja, nur die Kinder sehen ihre Mutter nie. Und das, was die Kinder so im Grundsatz brauchen, das bekommen die Kinder nicht. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit 20 Kindern aus unserer Einrichtung und die schreiben also morgens von 5 Uhr bis abends um 23 Uhr, bis der Letzte dann ins Bett geht. Und was man da so liest und hört, das ist unglaublich. Und natürlich dann zu Zeiten, wenn die Kinder nicht in unserer Einrichtung sind, wenn die Kinder alleine zu Hause sind. Da ist zum Beispiel ein Mädchen aus unserer Einrichtung, die ist von Geburt an, hat sie nur eine Hand. Also ist dann hier, bis hierhin hat sie dann ihren Stummel. Und sie schrieb dann, die musste jetzt gerade von Berlin wegziehen, an eine fürchterliche Gegend. Noch schlimmer als da, wo sie vorher gelebt hat. Und sie hat da keine Freunde, weil alle sagen zu ihr, du bist ein Krüppel. Und für sie ist das nichts Neues, weil sie ist, seit der ersten Klasse wird sie schon gemobbt wegen ihren einen Arm. Aber sie kann gar nichts dafür. Und jetzt ist sie da in so einen Plattenbau von Salzgitter gezogen und da sind die Leute noch viel schlimmer. Sie geht jetzt dort in die siebte Klasse seit einiger Zeit und sie schrieb dann so ganz locker und lässig, so aus ihrem Alltag, so wie es ihr eben geht. Sie sagt, ja, ich bin gerade nach Hause gegangen, war vormittags. Ich bin jetzt gerade nach Hause gegangen, weil meine Klassenkameraden haben meinen Daumen in die Tür gehalten und haben die Tür zugedonnert und ich habe jetzt einen angebrochenen Daumen. Und ich schrieb ihr dann zurück. Und was haben deine Lehrer gesagt? Gar nichts. Kann man ja nicht beweisen, dass es mit Absicht war. Und sie schrieb dann, ich will hier weg. Ich will wieder nach Hause nach Berlin. Und meine Mutter hat gesagt, wenn ich den Kontakt nach Berlin nicht abbreche, dann breche ich ihn ab. Dieses Mädchen hat dort, wo sie ist, überhaupt keine Freundin. Die kommt jetzt in die Pubertät oder ist schon in der Pubertät. Und sie kommt da nicht weg. Sie kommt nicht weg, weil sie findet dort keine Freundin und sie steht da nur unter Druck. Und ich stelle mir dann die Frage, wo sind denn wir Christen? Wo sind wir Christen für so ein Mädchen? Und das ist nicht ein Mädchen, das am Sonntag in den Gottesdienst kommen würde oder in den Jugendkreis und würde sich da still hinsetzen und würde zuhören. Sondern wenn so ein Kind in den Gottesdienst kommt, dann muss meine Nächstenliebe ganz praktisch werden. Dann muss ich mich nämlich auch in sie investieren. Die schreibt mir jeden Abend, bevor sie zu Bett geht, außerhalb dieser Gruppe, Bernd, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Weil es gibt niemanden anderes, auch ihre Mutter nicht, der diesem Kind Liebe gibt. Das ist das, was da draußen passiert. Und ein anderes Mädchen, die war diese Woche ziemlich übel drauf in dieser Gruppe und dann habe ich sie persönlich angeschrieben und habe ihr geschrieben, sag mal Mädel, warum bist du eigentlich heute so scheiße drauf? Und dann schrieb sie dann, naja, du weißt ja, meine Mama hat jetzt vor einigen Monaten noch ein Baby bekommen und ich muss mich den ganzen Tag um das Baby kümmern. Mama ist ja abends meistens zum Saufen weg und dann am Tag schläft sie. Und wenn ich aus der Schule komme, muss ich mich um das Baby kümmern. Dann muss ich einkaufen gehen, dann muss ich den Abwasch machen, dann muss ich den Müll runterbringen. Ich habe gar keine Zeit mehr. Deswegen komme ich eigentlich auch nur noch ein oder zwei Tage in der Woche in die Arche. Und dann sagt sie, ich bin eigentlich ganz alleine. Heute Nachmittag musste ich los, weil meine Mama wollte ihre Lieblingsschokolade haben. Und da musste ich von einem Geschäft zum anderen laufen. Es gab nirgends diese beschissene Schokolade. Die gab es nicht bei Netto, bei Penny, bei Lidl, bei Rewe, bei Kaisers. Ich habe sie nicht gefunden. Ich war 3 Stunden unterwegs, ich kam nach Hause und habe richtig Stress gekriegt. Mein Leben hat gar keinen Sinn. Was macht man mit so einem Kind? Die sitzt da ganz alleine an ihrem Handy. Das ist das Einzige, was sie hat. Das Einzige, was ihr so ein bisschen den Kontakt zur Außenwelt hält. Und dann habe ich ihr geschrieben, weißt du, Jane, als ich Kind war, da war ich 6 Jahre alt, als meine Mutter mit 2 Koffern vor mir stand und sagte, ich gehe jetzt. Und sie ging. Mein Bruder war in der Schule, mein Vater war auf Arbeit. Und ich stand da ganz alleine vor meiner Mutter. Die ging. Und mir liefen die Tränen über die Augen und es war niemand da, der mich in den Arm genommen hat. Es gab kein Handy, wo ich mit WhatsApp mal schnell jemand schreiben konnte. Es gab kein Facebook, wo ich das posten konnte. Ich war da Mutterseelen alleine. Und ich habe geschrien und keiner hat mich gehört. Und ich hatte von Gott und Kirche überhaupt keine Ahnung. Es gab auch diesen geistlichen Halt nicht in meinem Leben. Und es gab auch niemand, der zu mir gekommen ist und mich in den Arm genommen hat und getröstet hat. Irgendwann kam mein Vater von der Arbeit, irgendwann kam mein Bruder von der Arbeit und oder von der Schule. Und das Leben lief so weiter. Mein Vater musste den ganzen Tag arbeiten, er hatte überhaupt keine Zeit, er war total überschuldet. Meine Großmutter, bei der wir dann auch so teilweise aufgewachsen sind, die bekam dann in dieser Zeit Krebs und wurde über Jahre vom Krebs zerfressen. Und in unserer Familie gab es keine Emotionen. Also bei uns gab es nicht so, dass das Kind oder das Enkelkind mal auf dem Schoß eines Erwachsenen sitzen konnte. Da gab es nicht die Möglichkeit, mal in den Arm genommen zu werden oder getröstet zu werden, sondern da mussten wir als Kinder, mein Bruder und ich, diese Überlebenskämpfer sein. Bei uns ging es nur um Existenz. Als ich mein erstes Geld verdient habe als Lehrling, da habe ich das meinem Vater gegeben, weil er Schulden hatte und hatte eine Rechnung zu bezahlen. Er wäre sonst ins Gefängnis gegangen. So, das war unser ganzes Leben, was uns so begleitet hat. Wir hatten für nichts Geld, es war immer chronisch pleite und es gab ganz wenig Highlights und es gibt auch heute ganz wenig Dinge, an die ich mich aus meiner Kindheit erinnern kann. Ich weiß nur, wenn das Radio lief, dann habe ich mir meinen Taktstock genommen und habe dirigiert. Weil ich wollte immer Orchesterdirigent werden. Aber wir hatten noch nicht mal Geld für Musikunterricht. Und es war echt übel. Und ich musste auch zu Hause von meinem 7. Lebensjahr an kochen, abwaschen, den Müll runterbringen. Mein älterer Bruder war Epileptiker, um den kümmern. Und ich hatte überhaupt keine Freunde als Kind, weil ich gar keine Zeit hatte, rauszugehen. Ich bin noch nie zu einer Geburtstagsfeier eingeladen worden. Und ich habe auch nie jemanden zu meinem Geburtstag einladen können. Weil bei uns gab es da überhaupt kein Geld für. Und da schrieb ich diesem Mädchen zurück. Als ich 15 Jahre alt war, ich bin in Hamburg auf St. Pauli aufgewachsen, da lernte mein Bruder eine Organisation kennen, die heißt die Halsarmee. Eine christliche Organisation. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe gedacht, die haben irgendwas mit dem Hals zu tun. Ja, wo gehst du hin, die Halsarmee? Arbeiten die an einem Hals oder was? Hat er mir erzählt, ja, die machen so Gottesdienst und so und da kann man kostenlos Musikunterricht nehmen. Okay. Und das war ja mein Wunsch. Ich wollte ja Musikunterricht nehmen. Und dann bin ich an einem Sonntag als 15-Jähriger in diesen Gottesdienst gestiefelt, habe mich da hinten hingesetzt in die letzte Reihe. Es war alles richtig voll und vorne spielte eine Band, also eine Blaskapelle. Aber es klang schon ein bisschen moderner und die haben da viel gelabert. Das hat mich alles gar nicht interessiert. Ich wollte nur diesen Typen mit dem Taktstock, den wollte ich ansprechen. Und nach dem Gottesdienst, alle haben dann da, so wie die Christen so sind, ne, bei einer Tasse Kaffee, lösen sich denn die Zungen, weil im Gottesdienst sind ja alle ruhig und dann haben die alle miteinander gequatscht und ich bin nach vorne zu diesem Kapellmeister und habe gesagt, würdest du mich musikalisch unterrichten? Ich war noch nie in dieser Organisation gewesen, da gucken wir und so, ja Mensch, Junge, das machen wir. Was willst du denn für ein Instrument lernen? Posaune. Hatte ich mir nun das schwierigste Instrument ausgesucht, habe gedacht, ja, werde ich schon hinkriegen. Ich hatte aber damals überhaupt kein Gefühl für Töne. Ja, ich konnte nie mal einen Ton hören. Und dann versuche ich auf der Posaune einen Ton zu ziehen. Das funktionierte nicht. Aber dieser Kapellmeister hatte viel Geduld mit mir und hat mir sozusagen die Flötentöne beigebracht. Und ich glaube, dass er daran schuld geworden war, dass ich ein relativ guter Musiker geworden bin. Aber das war nicht das einschlägige Ereignis. Ein paar Monate später lud mich der Jugendpastor dieser Gemeinde ein, mal einen Nachmittag mit mir zu verbringen und wir sind dann irgendwo durch Hamburg geturnt und dann haben wir dann am Nachmittag zusammen noch was getrunken und dann stellte er mir eine Frage, die man eigentlich einen Jungen von St. Pauli nicht stellen sollte. Er sagte nämlich, sag mal Bernd, weißt du eigentlich, dass es jemand gibt, der dich liebt? Und diese Frage stellt dir ein Kerl. Und da geht's ja auf St. Pauli gar nicht, oder? Überhaupt nicht. Aber in dem Moment wusste ich, dass seine Frage für mein Leben berechtigt war, denn ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass es jemand gibt, der mich liebt. Und er versuchte mir irgendwas von Gott zu erzählen, von dem hatte ich erst recht keine Ahnung. Aber an diesem Nachmittag hat sich mein Leben verändert, weil ich wusste, es gibt jemand, der sich an meinem Leben interessiert und das ist Gott. Und ich konnte das diesem Mädchen aus unserer Arche schreiben. Ich konnte ihr schreiben, was ich sozusagen als Kind erlebt hatte. Und sie schrieb mir dann zurück, wenigstens du verstehst mich. Und dann unsere Korrespondenz ging dann, glaube ich, noch bis um 23 Uhr, bis sie dann schrieb, lieber Papa Bernd, ich gehe jetzt ins Bett, gute Nacht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn wir heute über Christsein ganz praktisch reden, dass wir uns die Frage stellen, wie nah sind wir überhaupt dran? Leben wir so in diesem Zeitgeist auch als Christen, das, was die da draußen tun, das geht mir am Arsch vorbei? Oder wird es ein Teil von mir? Wird es ein Teil von mir? Wird es so ein Teil, dass ich so interessant für die Menschen da draußen werde, dass sie sich für mich und das, was ich tun, interessiere? Ich weiß ja, dass viele Christen, das geht mir auch so, auf den Mund gefallen sind. Dass es also relativ schwer fällt, über seinen Glauben zu reden, wenn man nicht vielleicht in eine bestimmte Situation kommt, wo man auch gefragt wird. Aber ich denke, dass unser Handeln, das, was wir tun, so wie wir reagieren, andere auch beeinflusst und andere vielleicht neugierig oder vielleicht auch aggressiv macht. Ist ja auch nicht immer verkehrt. Wenn wir doch mit unserem Glauben einen Anstoß nehmen können. Du kannst ja heute alles werden in dieser Gesellschaft. Ja, wenn die Leute dich fragen, so, was machst du in deiner Freizeit? Ja, ich gehe in so einen buddhistischen Tempel. Dann sagen die Leute, oh cool. Oder ich habe mich jetzt entschieden, im Koran zu lesen und mal sonntags in die Moschee zu gehen. Ey Alter, das ist ja krass. Aber wehe, du fängst an zu sagen, ich bin Christ. Und dennoch wie Klaus Wowereit, und das ist auch gut so. Ja? Dann fragen die Leute, was, bist du Christ? Himmelskomiker? Hast du noch alle Latten am Zaun? Und schon spätestens das, wenn die Leute das sagen, wenn sie bei allen anderen Dingen positiv sind, muss doch schon aus diesem Grund irgendwas am christlichen Glauben dran sein. Wenn die Leute schon so eigenartig reagieren, oder? Das vor einigen Jahren, ich weiß nicht, kennt ihr die Bambi-Verleihung? Einen Tag vor der Bambi-Verleihung gibt es so einen Charity-Abend, der heißt Tribute to Bambi. Da wird also Geld gesammelt für einen sozialen Zweck. Und da sind dann lauter Promis an so einem Abend, so 300, 350 Leute. Und es wurde an diesem Abend für die Arche gesammelt. Und die Chefredakteurin der Zeitschrift Bunte, müsst ihr nicht lesen, aber ist eine ganz nette Frau. Und die ist sozusagen Veranstalterin dieser Tribute to Bambi-Veranstaltung. Und die hat gesagt, Herr Segelko, es geht ja heute Abend um die Arche. Wollen Sie nicht mal erzählen, wie die Arche entstanden ist? Und dann habe ich sie ernst angeschaut und habe gesagt, das mache ich gern. Aber das Problem ist, wenn ich hier vor all diesen Leuten rede und sage, wie die Arche entstanden ist, dann muss ich den Leuten etwas erzählen aus meinem Leben, aus meiner Kindheit. Ja, sagt sie, machen Sie das unbedingt. Aber ich habe dann zu ihr gesagt, aber da muss ich auch was über meinen Glauben erzählen. Über das, wie ich Christ geworden bin. Ja, sagt sie, machen Sie das. Selbst schuld. Und dann saßen dann dort ganz viele Schauspieler und prominente Leute oder zumindest Leute, die denken, dass sie was Besonderes sind. Ja, solche Leute gibt es auch, ne? Die denken, dass sie was Besonderes sind, weil sie auf dem roten Teppich fotografiert werden. Aber dann stehen die dann da vorne und... oder ich stand vorne und die saßen dann und ich habe dann erzählt, wie die Arche entstanden ist und habe diese Geschichte erzählt aus meinem Leben, wie ich Christ geworden bin und wie dann daraus später die Arche entstanden ist. Und es war spannend, den Leuten zuzuschauen. Ja? Das sind ja eigentlich so Leute, so ganz locker und lässig. Denen kann ja nichts passieren. Die sind ja abgesichert. Die kriegen ja schon, wenn sie auf die Straße gehen, Beifall. Ich hatte vor kurzem einen Promi in meinem Büro, der war so arrogant, der hat gesagt, ich bin der Chuck Norris von Deutschland. Ich habe nicht gesagt, was ich gedacht habe, aber bin auch selten bei dem Typen zu Wort gekommen. Aber egal. Auf jeden Fall konnte ich vor diesen knapp 300 Menschen etwas von meinem Glauben erzählen. Und ich hatte hinterher ganz viele Gespräche mit diesen Leuten. Und warum? Ich habe mir mal die Frage gestellt, warum? Ich sehe nicht aus wie George Clooney. Ich habe nicht die Figur von Arnold Schwarzenegger mit 30 oder so. Und die Leute wollen trotzdem etwas hören. Und ich bin auch noch Christ. All das sondert mich eigentlich erstmal aus. Aber wisst ihr, wenn man anfängt, etwas für Menschen zu tun, die in unserer Gesellschaft vergessen werden, und das kommt ans Licht, dann werden andere auf einmal interessiert. Und dann stellen Leute Fragen, die für sie, oder über Dinge, die für sie noch so weit weg sind, wie den meisten von uns. Wir haben in Deutschland 19 Einrichtungen mit ungefähr 4000 Kindern, die jeden Tag in unsere Einrichtung kommen, die würden niemals von sich aus auf die Idee kommen, in die Kirche zu gehen. Für die, also außer für die muslimischen Kinder, ist Gott etwas, was überhaupt nicht in ihren Wortschatz passt. Ich weiß noch, als ich vor über 20 Jahren nach Berlin-Hellersdorf gezogen bin und irgendwas von Jesus erzählt hat, da haben die Kinder gefragt, wer ist der Mann am Kreuz? Oder wir hatten jetzt gerade eine Mutti von einem Mädchen aus der Einrichtung, die hat sich für Jesus entschieden und die ging am Sonntag in den Gottesdienst, zum ersten Mal in ihrem Leben. Und am Montag kamen sie in die Einrichtung und ist dann zu uns gegangen und hat gesagt, ihr wart am Sonntag gar nicht im Gottesdienst. Und wir haben gesagt, doch, wir waren im Gottesdienst. Nein, ihr wart nicht im Gottesdienst. Aber natürlich waren wir im Gottesdienst. Ja, aber ich habe euch doch gar nicht gesehen. Ja, aber wir waren ja nicht in deiner Kirche. Wie, ihr wart nicht in meiner Kirche? Ja, wir waren in der Kirche oder in der. Ach, es gibt noch mehr als eine Kirche? Im Jahr 2015. Sowas gibt es auch. In unserer Haupteinrichtung in Berlin-Hellersdorf, das ist so eine ehemalige Schule mit ungefähr 3.500 Quadratmeter, 50 Klassenräumen, da haben wir ein ganz großes Zentrum gebaut für Kinder und für Jugendliche, die normalerweise gar keinen anderen Platz hätten, die sich den Sportverein nicht leisten können, die unter Umständen in einer Familie leben, wo es viele Kinder gibt, aber niemals einen Vater gab. Kinder, die schon in der 3. und 4. Klasse wissen, dass sie, wenn sie mal 18 sind, dann ist ihr Beruf Hartz IV. Oder wie ein Junge sagte, wenn ich 18 bin, dann bin ich Hartz V. Das ist ein bisschen mehr als Hartz IV. Spannend. Das wissen die Kinder schon, weil es gibt wenig Perspektive für sie. Und wir haben dort in diesem Gebäude viele Räume geschaffen, wo Kinder ihre Hausaufgaben machen können, wo sie musikalisch unterrichtet werden. Wir haben so eine Art Sportverein. Wir haben Hausaufgabenhilfe, alles, was Kindern wieder die Möglichkeit gibt, Kinder zu sein und Jugendliche zu fördern, bis dahin, dass wir dann Jugendlichen auch, egal ob sie einen Schulabschluss haben oder nicht, auch einen Berufsausbildungsplatz beschaffen. Und ein ganz zentraler Raum ist unser Speiseraum. Und in diesem Speiseraum stehen, so wie auch in der Mensa, in der Schule, überall Tische, wo die Kinder mittags dann kostenlos Mittag essen können. Und dieser Raum ist nicht dieser Raum, weil es dort Essen gibt, das ist nicht der Hauptgrund, sondern ich glaube, dass die Kommunikation und Erziehung findet nicht in der Schule statt, sondern sie findet in der Regel an so einem Tisch statt. Ich weiß nicht, wer von euch mit seinen Eltern zu Hause am Essenstisch, Mittagessentisch viel Zeit verbracht hat als Kind, und das ist häufig eine prägende Zeit. Und dieser Tisch ist für mich so ein Stück Kommunikator, aber in vielen Familien gibt es diesen Tisch gar nicht. Da gibt es nur einen Kommunikator, das ist der Fernseher. Und da kommen Kinder aus der Schule und dann setzen sie sich vor den Fernseher und wenn sie Hunger haben, nehmen sie sich was aus dem Kühlschrank. Und es gibt keine Kommunikation zwischen Kindern und Eltern. Und wenn unsere Kinder in den Speiseraum kommen, dann schmeißen sie sich sozusagen an den Tisch mit dem Essen und da sitzen Mitarbeiter und den texten sie erstmal zu. Was gerade passiert ist, mein Lehrer ist doof, meine Mama hat einen neuen Lover, ich habe gerade eine 6 geschrieben oder manchmal auch tolle positive Dinge. Und dann quatschen sie dort halbe, dreiviertel Stunde, bis sie dann in irgendeinen dieser Räume sind, gehen. Und ich hatte an einem Tag einen Besuch von einer Redakteurin, die die Arche erklärt bekommen wollte. Und ich bin dann runter mit ihr in den Speiseraum, um ihr das sozusagen zu zeigen. Und es war noch kein Kind in der Einrichtung. Und ich habe mich dann mit ihr zusammen an den Tisch gesetzt. Wir haben uns was zu essen genommen und unterhielten und so. Und dann kam gerade ein Mädchen runter. Michelle heißt sie. Die ist am Vortag 7 Jahre alt geworden. Und sie stürmte dann schnell an die Luke, nahm sich was zu essen, klatschte den Teller auf den Tisch und sagte, Tag Bernd. Und dann wollte sie gerade anfangen zu spachteln. Und wir versuchen den Kindern ja auch so ein bisschen Höflichkeitsformen zu geben. Dann sagte ich, Michelle, da sitzt noch jemand. Und sie so, Tag. Gut, okay. Also diese Höflichkeitsformen sind ganz wichtig, weil, vielleicht eine kurze Geschichte dazu, kennt ihr Mario Barth? Also die Jungs alle, aber die Mädels auch? Der ist jetzt nicht frauenfeindlich. Nein. Der hat wirklich eine Freundin. Und der ist wirklich live so, wie er auch auf der Bühne ist. Der kann nicht anders. Der rief vor einigen Jahren mal am Heiligabend meinen Pressesprecher an. Und der sagte, guten Tag, mein Name ist Mario Barth, ich möchte der Arche Jan 50.000 Euro spenden. Und unser Pressesprecher den Hörer wieder aufgelegt. Und rief mich auf meinem Handy an und sagte, ey Bernd, ich werde gerade vom Radio verscheißert. Ich sage, warum? Was ist los? Was ist passiert? Ja, sagt er, da ist so ein Typ dran, der hat gesagt, ich bin Mario Barth, der will der Arche 50.000 Euro spenden. Was soll ich machen? Ich habe gesagt, weißt du, es gibt 2 Möglichkeiten. Also, auf jeden Fall musst du mitmachen. Wenn es das Radio ist, ist es nur ein Joke. Dann lachen alle Leute, wir lachen mit. Wenn es Mario Barth ist, dann sind wir 50.000 Euro reicher. Also, Alter, mach mit. Mario Barth war so blöd, da rief der wieder an. Hallo, hier ist Mario Barth, ich will der Arche doch 50.000 Euro spenden, was ist mit euch los? Und so, wir haben dann die 50.000 Euro bekommen und er war es dann wirklich. Und 3 Monate später kam er dann in unsere Einrichtung Und wir unterhielten uns darüber, was wir so in Zukunft gemeinsam machen. Wir saßen im Büro, haben uns unterhalten und draußen versammelten sich so die Kinder vor meiner Bürotür und die alleinerziehenden Muttis. Es wird noch schlimmer. So, wir haben uns dann so gut anderthalb Stunden unterhalten und dann gingen wir raus, weil ich wollte ihm so die Einrichtung zeigen und er wollte auch die Kinder kennenlernen. Und der Typ ist ja immer gut für einen lockeren Spruch, ne? Und mit vielen, was er über die Frauenwelt sagt, hat er ja recht. Warum haben jetzt nur Männer gelacht? Pass auf. Die Tür geht auf, Mario Barth geht raus und die Kinder: Boah, im Fernsehen siehst du aber besser aus. Und Mario Barth so: Wupp. Und dann kommen die Muttis: Nee, das stimmt gar nicht. Und er strahlte wieder. So, er ging dann die ganze Zeit durch die Einrichtung und hat dann mit den Kids auch gespielt. Es war richtig authentisch, war richtig cool, weil es hat ihm wirklich Spaß gemacht. Und dann kam er wieder mit mir ins Büro, Bürotür zu und wir haben dann weitergequatscht und was wir so machen können. Und dann klopft es an meiner Tür. Das passiert immer, weil in meinem Büro haben die Kinder wirklich immer Zugang, egal wer drin ist. Und ein Mädel macht die Tür auf, so eine 13-jährige Berlinerin, die so cool ist, dass sie im Stehen Eisklötze pinkeln kann, ja. Kam da rein, steuert auf mich zu, nahm mich in den Arm, sagt: Tschüss Bernd, bis morgen, und ging dann raus. Und ich: Was los? Ich sag: Da sitzt noch mehr, sag mal Tschüss. Also die ist echt cool, ja. Dann ging sie auf den Bodyguard von Mario Barth zu. Tschüss, dich kenne ich nicht. Und so ging sie dann durch die ganze Reihe an unseren Pressesprecher, den sie erkannte, vorbei, und dann stockte sie vor Mario Barth, musterte ihn so. Ich sagte: Was jetzt wohl kommt? Und dann nimmt dieses Mädel diesen Mann in den Arm und sagt: Mario, danke, dass du für uns Zeit hattest. Und ist dann raus. Und immer wenn Mario irgendwas erzählt über die Arche, dann erzählt er diese Geschichte. Das ist schon viele Jahre her. Das Mädel ist mittlerweile 18, ist 5 Jahre her. Und das macht so Höflichkeitsform aus. Das werden die beiden nie vergessen, was da passiert ist. Aber dieses Mädel, diese kleine Michelle, diese 7-Jährige, tach! So, dann haben wir dann gegessen und ich wollte so, dass die Reporterin die Kleine ein bisschen kennenlernt. Und ich sagte so: Die Michelle ist gestern 7 Jahre alt geworden. Und dann, ich hoffe, ist jetzt keiner da, der mir das übel nimmt, haben ja Journalisten ein Problem, ne? Die sind neugierig. Na Michelle, was hast du denn zum Geburtstag bekommen? Michelle guckt. Bernd, was ich dir noch erzählen wollte. Dann haben Journalisten ja noch ein Problem. Die bohren nach. Komm doch, Michelle, sag mir doch, was du zum Geburtstag bekommen hast. Und ich sah schon in ihren Augen so, bling. Die guckt sie wieder an und sagt: Bernd, ich hatte dir noch was zu erzählen. Ich dachte, das kann ja heiter werden. Das ging so 3-4 Mal, bis ich dann ihr so einen leichten Rippenstoß gegeben habe. Michelle, du hast ja gestern ganz bestimmte Barbie-Puppe zum Geburtstag bekommen. Und dann stand die kleine blonde Maus auf, kickte ihren Stuhl nach hinten, drückte ihre Fäuste in die Hüfte und sagt: Bernd, ich bin 7 Jahre alt, ich spiele nicht mehr mit Barbie-Puppen. Scheiße gelaufen. Die Journalistin lachte natürlich, mir war nicht zum Lachen zumute, weil ich wusste, Michelle ist so ein Mädel, die hat ein Problem. Die wünscht sich zu ihrem Geburtstag nichts zum Spielen. Die wünscht sich eine Markenhose oder Markenpullover oder ein Handy. Aber mal ganz ehrlich, braucht ein 7-jähriges Kind ein Handy? Ja oder nein? Seid ihr schon eingeschlafen? Mach mal so, oder ja? Braucht es oder braucht es nicht? So, jetzt andersrum. Kennt ihr denn Kinder? Habt ihr schon mal Kinder gesehen, die in dem Alter ein Handy haben? Ja. So, was ist denn jetzt hier schiefgelaufen?
Nein, ja.
Also ich sage euch mal was aus der Praxis. 10% aller Kinder in dem Alter brauchen Handy, weil sie aus medizinischen oder anderen Gründen erreichbar sein müssen. Die anderen brauchen es nicht. Und die haben dieses Handy nur... Nicht, weil sie damit zocken und weil wir in einer modernen Zeit, mit einem modernen Zeitalter leben, sondern als Statussymbol. Ich habe ja doch was. Und so geht es Michelle auch. Ja? Michelle, die braucht ein Statussymbol. Ihre Mutter hat 4 Kinder, 4 Mädchen von 4 unterschiedlichen Männern. Und bei Michelle zu Hause, da geht es um alles, aber nicht ums Kindsein, sondern da geht es um Existenzkampf, da geht es um, wann zieht der nächste Lover ein. Wie funktioniert das Leben? Wie kann ich den Stress bewältigen, ohne dass meine Klassenkameraden das merken? Also Handy her. Wenn Michelle 12 Jahre alt ist, dann hast du vor dir ein bildhübsches, blondes, blauäugiges Mädchen. Die sitzt auf meinem Stuhl, so wie viel, nicht auf meinem, sondern auf einem meiner Stühle. Guckt mir in die Augen und stellt mir die Frage, die kein Mädchen einem Mann stellen sollte. Bernd, bin ich hässlich? Und dann sage ich, Michelle, warum stellst du mir so eine bescheuerte Frage? Du weißt ja, dass du hübsch bist. Ich hatte noch keinen Sex. Nur ich frage nicht mehr, wie bitte. Dafür mache ich das schon zu lange. Warum muss ein 12-jähriges Mädchen Sex haben? Mal ganz ehrlich. Muss sie das? Nein, sie muss es nicht. Aber was macht denn ein Kind, das nicht spielen konnte, das seiner Kindheit beraubt worden ist, das sich immer nur mit den existenziellen Problemen auseinandersetzen muss? Mit welcher Welt beschäftigt sich dieses Kind denn, wenn es zu Hause keine Liebe bekommt? Die Mutter war 22, als das vierte Kind geboren worden ist. Die Mutter hat nie selber auf dem Schoß ihrer Eltern gesessen. Dem Kind, der Mutter wurde nie etwas vorgelesen, genauso wenig, wie sie das weitervererbt hat an ihre eigenen Kinder. Mit welcher Welt setzt sich Michelle auseinander? Ich habe zu diesem Thema mal vor einigen Jahren einen Bestseller geschrieben, Deutschlands sexuelle Tragödie. Und schrieb dann über viele Kinder, die genau das erlebt haben, was Michelle erlebt hat. Und ich habe über Mädchen geschrieben, die mit 14 Jahren schon 50 Partner hatten. Und wisst ihr, wer als erstes geschrien hat? Halt! Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Kennt ihr, ne? Ja. Die wissen ja alles. Die schrieben dann, so schlimm ist es ja gar nicht. Es sind ja nur 20% aller unter 14-Jährigen, die schon Sex hatten. Ich dachte, hört ihr euch selber zu? Es sind ja nur 20% aller unter 14-Jährigen. Und habt ihr denn mal recherchiert, in welchen Kreisen und warum das so ist? Das interessiert keinen Menschen, da geht man einfach so drüber. Dass da irgendwas in einem Menschen passiert ist, das interessiert keinen Menschen. Wenn Michelle 15, 16, 17 ist, dann hat sie einen neuen Wunsch. Dann wünscht sie sich nämlich ein Kind. Die Schwangerschaftsrate in unserer Region von Berlin ist, glaube ich, 5-mal so hoch wie in ganz Berlin. Aber nicht, weil die Mädels zu dumm sind zu verhüten, sondern weil sie ein Kind wollen. Und warum wollen sie dieses Kind? Ja, weil sie ganz bestimmt nicht so viel Interesse in den letzten 8 Jahren an Schule hatten. Weil Mama konnte bestimmt nicht bei den Hausaufgaben helfen. Und in der Schule, in der sie gegangen sind, da war bestimmt 50-60% der Lehrer dauerhaft krank. Unterrichtsausfall ohne Ende. Die Startchancen für diese Kinder sind eine Katastrophe. Wir überlegen in Deutschland gerade, wie wir in den nächsten 20 Jahren ganz viele Menschen aus den Nachbarländern nach Deutschland holen, damit wir wieder Fachkräfte haben. Aber wir nehmen im Kauf, dass 15% aller 15-Jährigen heute funktionale Analphabeten sind. In Deutschland, im Land der Dichter und Denker. Und wir fördern sie nicht. Wir haben ein Schulsystem, das ist katastrophal. Wir schneiden bei PISA in Europa ab wie die Verletzten. Und wir sind auch verletzt. Es berührt uns mal. Und alle machen einen Aufschrei und anschließend geht es wieder. Und zurück bleiben Michelles. Die, wenn sie Glück haben, 18 Jahre sind, wenn sie ihr erstes Kind bekommen. Und dann ist der Lover weg. Und was ist dann mit dem Kind? 50% der Gene des Vaters sind in dem Kind. Der Vater ist ein Arschloch. Was sind denn 50% der Gene? Genau das, was die Mutter dann über ihr Kind denkt. Dann kommt der Nächste, der Nächste, der Nächste, der Nächste. Und der Kreislauf geht immer weiter. Und irgendwann kommen die Kinder zu uns. Kinder, die keine Liebe bekommen haben. Kinder, die nie auf dem Schoß eines Erwachsenen saßen. Kinder, die nie in den Arm genommen worden sind. Warum erzähle ich das? Ich soll heute über Christentum ganz praktisch sprechen. Wenn wir nicht dahin gehen, wo die Liebe nicht gelebt wird, dann werden die Pädophilen dahin gehen. Ich bin mal ganz krass, ja. Wir haben ein großes Gelände, dahinter ist das Naturschutzgebiet. Da haben wir gerade riesengroße undurchsichtige Wände gemacht, weil ständig Leute davor stehen und das tun, was kein Mann vor Kindern machen sollte. Furchtbar. Welches Bild haben die Kinder von dieser Welt? Ich kann nicht zu einem dieser Kinder sagen, du musst an Gott glauben. Dann machen die das Gleiche, was Michelle in den Augen hatte. Aber wenn ich den Kindern sage, es gibt jemanden, der an dich glaubt, dann verändere ich ihren Horizont. Dann verändere ich ihre Hoffnung. Ich kann Kindern etwas von Gott sagen, die überhaupt noch nie etwas von Gott gehört haben. Weil unsere Kinder sehen Christen, die anders sind als ihre Eltern. Eine Zeitung hat mal über mich geschrieben, dass ich länger im Leben der Familien bin, als jemals ein Vater in den Familien ausgehalten hat. Das ist eine traurige Generation, die daran wächst, oder? Ohne Vorbilder, ohne Väter. Und das, was sie als Vorbildern erleben, ist eine Katastrophe. Und wenn du so einem Kind sagst, Du bist wertvoll, du bist einzigartig, dann genießt das Kind das. Und an einem Tag hatte das ein Kind wahrscheinlich nicht so genießen können, weil sie kam dann zu mir und sagte, Bernd, du bist ein Lügner. Ich sagte, warum? Na, du hast gestern zu mir gesagt, ich bin einzigartig und wertvoll. Und ich habe das meiner Mutter gesagt und die hat zu mir gesagt, ich hätte dich lieber abgetrieben. Und da ist dann so ein kleines Kind, die mit dieser Tatsache leben muss. Mit dieser Tatsache, dass ihre Mutter etwas anderes über sie sagt, als ich gesagt habe. Und dann steht sie in dieser Zwickmühle, wer hat denn nun recht? Und dann wird sie natürlich eher ihrer Mutter glauben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, deine Mama wird wahrscheinlich einen schlechten Tag gehabt haben. Und dann wird das Kind beobachten. Und dann wird sie am eigenen Leib erleben, wie stark oder wie schwach ihre Mutter ihr gegenüber ist. Und ich stelle mir oft die Frage, wo sind wir Christen? Wo sind wir, wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker? Wo sind wir in unserem eigenen Land? Oft habe ich das Gefühl, dass wir uns in unseren eigenen Gemeinden verbarrikadieren. Ich will die erste Session abschließen mit einer Geschichte, mit einer weiteren Geschichte von Michelle. Habt das noch im Kopf. Sie hat drei weitere Geschwister, drei Mädchen noch in der Familie. Ich bin Freitagabend zu Hause, will meinen Lieblingsfilm gucken. Es ist 22 Uhr und mein Handy klingelt. Und immer um die Zeit, wenn mein Handy klingelt, weiß ich, irgendein Notfall. Eine Mutter rief mich an und sagt, Bernd, du musst ganz schnell kommen. Hier ist was Fürchterliches passiert. Ich setze mich in mein Auto, fahre die 7 Kilometer dorthin, steht die Mama dann fuchtelnd mit ihren Armen und sagt, hier, komm schnell hier. Und ich komme dann und sagt sie, keine Panik, ist nicht bei mir. Fahr mal in die 5. Etage, da ist noch eine Mutti. Da ist was wirklich Schreckliches passiert. Und naja, ich gehe dann in den Aufzug dieses Plattenbaus, fahre nach oben, 5. Etage, steht eine total verheulte Mutter vor der Tür, die Mutter von Michelle, und sagt, geh mal durch ins Wohnzimmer. Der Vorteil vom Plattenbau ist, kennt man eine Wohnung, kennt man alle. Man weiß also immer, wo ist das Wohnzimmer. Ich bin dann durchgesteuert, da standen dann drei Mädels, wie die Orgelpfeifen, 9, 8, 6, nur die Dreijährige fehlte. Und die standen dann auch so. Und ich bin dann durch ins Wohnzimmer und ich denke, dass ich schon viel gesehen habe, aber das hat mich wirklich umgehauen. Da lag die 3-jährige Tochter, das ganze Gesicht blutüberströmt, man konnte nichts sehen vom Gesicht. Und meine erste Reaktion war, trage ich einen Kittel? Bin ich Arzt? Ich bin falsch. Und ich habe dann irgendwelche Zeug genommen und habe dann versucht, so ein bisschen die Blutung freizulegen und zu gucken, wo denn überhaupt die Wunde ist. Und ich sah es irgendwie hier übers Auge. Es sah schrecklich aus. Und die Mutter kam dann in der Zwischenzeit rein und sagt, du musst jetzt ganz schnell den Krankenwagen holen, ich bin kein Arzt. Und dann sagte sie im Verheulten, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ich habe das gar nicht so registriert. Dann kam Michelle, kannst du das schnell aufmachen und das mal kurz halb voll machen? Ich brauche das mal nicht nur zum Spülen. Michelle, die ja die größte Klappe in der Familie hatte, könnt ihr euch vorstellen, die war ja nicht nur zu der Journalistin so, die hat dann erzählt, was passiert war. Ich sagte, du, weißt du, wir sollten gerade ins Bett gehen und dann hat jemand von uns Kakao getrunken. Und das Glas war noch halb voll und dann hat sie das dann auf den Tischrand gestellt und wupp ist runtergefallen. Wahrscheinlich war es Michelle selber. Und dann war der Kakaofleck auf dem Boden und Mama war sauer und Mama ist explodiert. Nun kann man sich vorstellen, dass bei einer alleinerziehenden Mutter, die 4 Mädchen hat, da passiert nicht nur mal am Tag, dass der Kakao runterfällt. Und da wackelt schon mal die Halsschlagader ein paar Mal am Tag. Und Mama war so frustriert darüber und so sauer, dass sie das Erste, was sie fand, das war so ein großer, dicker Holztennisschläger, mit dem er diese harten Bälle so rumhaut, nahm und den durch die Wohnung schmeißen wollte, wie so ein Wutzettel, sah aber nicht, dass direkt neben ihr ihre Kurze stand. Und da wischte das Kind mit diesem Tennisschläger einmal quer übers Auge. Das Kind brach ohnmächtig zusammen. Mama in ihrer Panik sofort zur Nachbarin runter, Hilfe, Hilfe, was soll ich tun? Nachbarin rief mich, die anderen Kinder haben die Kleine auf die Couch gelegt und so begann im Prinzip meine Geschichte. Okay, aber du musst trotzdem den Krankenwagen holen, weil ich kann das Kind nicht verarzten. Ich weiß gar nicht, ob die in Zukunft noch sehen kann. Du musst jetzt den Krankenwagen holen. Und dann sagte die Mutter etwas, das hat mir die Schuhe ausgezogen, denn sie hatte recht. Sie sagte, ich kann nicht den Krankenwagen holen. Weißt du, Bernd, wenn ich jetzt den Krankenwagen rufe, hier ist ein Kind verletzt, dann kommt die Polizei. Und wenn die Polizei kommt, dann gibt es eine Meldung beim Jugendamt. Das Jugendamt nimmt mir die Kinder weg, denn ich bin asozial. Ich habe 4 Kinder von 4 Männern. Ich bin Hartz-IV-Empfängerin, ich arbeite nicht. Ich habe diesen Stempel, ich bin asozial. Und ich wusste, diese Frau hat recht. Das ist das, was wir, auch ich, mit ihr gemacht haben. Denn das ist unser Bild über diese Frauen, wenn sie mit ihren 4 Kindern, die alle unterschiedlich laufen, durch die Straßen gehen. Ich habe selber 6 Kinder, ich weiß, wovon ich rede. Ja? Als unser drittes Kind geboren worden ist, fragte mich mal so ein älterer, hast du keinen Fernseher? Ich habe gesagt, ja, meiner ist größer als deiner. Also für dumme Sprüche sind die Leute immer gut und für Stempel sind die Leute immer gut. Aber diese Frau wusste, was mit ihr passiert und ich wusste, sie hat recht. Und wenn sie an einen schlechten Sachbearbeiter vom Jugendamt gerät, ist sie ihre Kinder los. Und ich sagte, weißt du, aber du liebst deine Kinder, ich kenne dich ja, deine Kinder kenne ich auch alle. Ruf den Krankenwagen. Und dann sagt sie, das kann ich nicht, dann bleibt mir nur noch eins. Und sie steuert auf die Balkontür zu, öffnet die Balkontür und wollte sich das Leben nehmen. Ja, welche Perspektive hat die Frau denn? Wirklich, welche Perspektive hat sie denn? Das Einzige, was sie noch am Leben hält, sind doch ihre Kinder. Die ganzen, ich muss aufpassen, dass ich das Richtige sage. Die ganzen Männer, die mit ihr das haben, was sie für ihre Befriedigung braucht, das hilft ihr doch nicht für ihr Leben. Und dann habe ich das eine Kind hier und das große Kind, die Mutter nämlich am anderen Arm. Und da kannst du Theologie studieren oder Hardcore-Christ sein oder Psychologe oder Sozialpädagoge. Auf sowas wirst du nicht vorbereitet. Niemand bereitet dich auf sowas vor. Ich weiß auch bis heute nicht, was ich dieser Frau gesagt habe. Weil ich habe ihr gesagt, ich kann den Krankenwagen nicht rufen, weil ich bin in diesem Bezirk so bekannt, da kennt mich jeder, da kennt mich die Polizei. Das geht nicht. Und sie ging dann zurück ans Telefon und griff nach dem Hörer und rief den Krankenwagen. Es dauerte 5 Minuten. Es war Freitagabend. 5 Minuten. Sowas passiert nie. 5 Minuten. Da standen 2 Polizisten vor der Tür. Der Krankenwagen war noch gar nicht da, da war die Polizei schon da. Etwas untersetzterer Polizist, eine etwas ältere Polizistin. Ich kannte beide, begrüßten mich und dann kamen sie rein und dann steuerte dieser kräftige Polizist dann auf die Mutter zu und sagte, na Mädel, was ist denn passiert? Und wupp, gingen die Tränen wieder und sie hatte Angst, ja. Und dann habe ich sie an die Hand genommen und dann haben wir dem Polizisten geschildert, was passiert war. Und das war mal einer der Weisen. Also nicht die mit dem Knöllchen, wo du immer denkst, ja, sondern das war mal ein Guter. Der hat gesagt, Mädel, das kann doch mal passieren. Das passiert in anderen Familien auch. Und sie beruhigte sich so ein bisschen. Ne? Und dann suchte sie ein paar Sachen raus für das Kind. Und in dem Moment dachte ich, Mensch, was passiert jetzt? Da sind noch 3 weitere Mädchen. Die Polizei ruft jetzt den Kindernotdienst an. Die Kinder kommen für eine Nacht oder für längere Zeit ins Heim. Dann sind die Kinder da ganz alleine. Dann denken sie immer, Mama hat unsere Schwester verletzt. Jetzt kommt die Polizei. Jetzt sind wir weg. Was geht in diesen Kindern vor? Was wird aus diesen Kindern? Mit diesen Angstgefühlen. Und ich bin dann zu den Polizisten gegangen und habe gesagt, vertrauen Sie mir? Und er hat gesagt, ja. Ich sagte, dann rufen Sie jetzt bitte nicht den Kindernotdienst an. Ich bringe die 3 Mädels unten bei der Nachbarin unter. Die hat selber Mädels, da können die heute Nacht schlafen. Dann machen Sie den Kindern nicht noch mehr Ängste, als ich schon habe. Und er hat gesagt, okay. Und dann dachte ich, was passiert, wenn die Frau jetzt ins Krankenhaus fährt und muss dann in der Nacht wieder nach Hause und hat weder Geld für ein Taxi, noch findet sie den Nachtbus. Da gibt's gar keine Kohle für beim Jobcenter. Da denkt auch kein Mensch dran. Und dann habe ich der Mutter meine Handynummer gegeben, habe gesagt, komm, wenn du da raus bist, ruf mich an. So, ich habe dann die Kinder bei der Nachbarin untergebracht, nachdem der Krankenwagen alle mitgenommen hatte. Bin dann nach Hause gefahren, so kurz vor 3 habe ich mir auf die Couch gesetzt. Und du kannst ja da nicht schlafen, weil es gehen ja 1000 Sachen durch den Kopf. Und in dem Moment klingelt das Telefon und die Mama ruft mir und sagt, Bernd, du kannst uns abholen. Ich dachte, cool, uns? Die Kleine kommt mit raus. Und dann bin ich schnell ins Krankenhaus gefahren. Und die Kleine hatte, glücklicherweise war das Auge nicht verletzt, aber alles rum. Ich habe sie dann nach Hause gebracht und für diese Nacht war gut. Aber ich dachte, wir sind eine Einrichtung, die mit Beziehung lebt, die also eine Beziehung auch zu den Kindern hat. Wie wird Emily mir begegnen? Wird sie mich immer wie mit dieser Verletzung zusammenbringen? Die wird ja Angst vor mich haben. Das Mädchen hat mich geliebt und auf einmal mag sie mich nicht mehr, weil sowas fürchterliches passiert ist. Und sie kam ja dann einige Wochen nicht in die Einrichtung, aber ihre 3 Schwestern kamen und die haben gesagt, Bernd, jetzt ist das Auge blau und jetzt ist das Auge grün und jetzt ist das Auge braun. Also ich wusste jede Farbe, die das Auge hatte, aber ich wusste nicht, welche Stimmung in Emmy war. Und tatsächlich, das Jugendamt hatte dann auch jemand geschickt, gleich in der Woche. Die hatten eine Familienbetreuung eingesetzt, glücklicherweise die Kinder nicht weggenommen und haben dann festgestellt, dass die Mutter hatte wirklich nur einen Ausrutscher. Und es vergingen dann so 3 Monate. Wir hatten ein Sommerfest und dann, ich war irgendwo auf dem Hof und dann kam die Mutter mit Emily um die Ecke, also so hieß die Kleine, und sie sah mich und blieb so stehen. Ich dachte, nein, lauf nicht weg, bitte lauf nicht weg. Und sie rannte dann und sprang mir in die Arme und hielt mich fest und sagte, Bernd, ich hab dich lieb. Und ich dachte, aber ich dachte noch viel mehr. Ich dachte, wenn es nicht eine christliche Organisation geben würde, die auch in der Nacht erreichbar ist, wen hätte die Mutter dann angerufen? Wer wäre dann dort? Wäre das mit den Kindern so ausgegangen oder nicht? Ein paar Wochen später zog die Mutter mit ihren Kindern zu ihrem neuen Freund ins Land Brandenburg. Ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Aber ich habe diese Geschichte oft erzählt, weil sie mich sehr bewegt hat. Und ich erzählte sie vor einigen Monaten im Sommercamp unseren Kindern, bevor wir am nächsten Tag in Schwab ins Schwimmbad fuhren. Und dann sind wir dann im Schwimmbad gewesen und ich da mit meiner Badehose und klitschnass, bitte nicht vorstellen. Und da kommt ein Mädchen auf mich zu, das gar nicht zu unserer Gruppe gehört, und sagte, Björn, kennst du mich noch? Und es war die älteste Schwester von Michelle und Emily. So, klar kenne ich dich, ey, cool. Und dann erzählte sie kurz, dass sie jetzt im Umland wohnen, in der Nähe. Und dann sagte ich, und Emily, ist Emily auch da? Und sagte, ja, die hat heute Geburtstag, die ist heute 8 Jahre alt geworden. Ey, ist ja krass, kannst du sie mal schicken? Und dann kommt die Emily auf mich zu, also ein brünette, bildhübsches, 8-jähriges Mädel. Ich hätte die nicht erkannt. Und ich gucke sie so an und sage, na, kennst du mich noch? Und sie, ja, du bist Bernd. Ich fühlte mich so cool. Und ich sag jetzt noch so ein bisschen Bauchpinseln, ja? Und dann hat gesagt, und wo kennst du mich her? Ich wollte wissen, dass sie sagt, aus der Arche. Ich dachte so, das wird meinem dicken Bauch gut tun. Und dann guckte sie mich an. Und dann liefen mir die Tränen aus den Augen. Dann sagte die Kleine zu mir nach 5 Jahren, du bist der Mann, der mich gerettet hat, als Mama mich mit dem Tennisschläger verletzt hat. Und ich dachte, wie gut ist es. Wie gut ist es, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ich wünsche uns das, dass wir als Christen lernen, wenn wir unser Christsein in die Praxis umsetzen wollen, wenn wir unseren Glauben in die Praxis umsetzen wollen, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, da, wo Gott uns gebrauchen will. Danke erstmal für die erste Session.